Herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von Wertungsfrei. Mein Name ist Sebastian Simon und heute ist Uwe leider nicht dabei, aber ich habe einen interessanten Gast, mit dem ich heute spreche oder beziehungsweise schon gesprochen habe. Ich spreche heute mit Alexander Waschkau, auch bekannt als der Hoaxmaster vom Podcast Hoaxilla, wird vielleicht dem einen oder anderen von euch was sagen. Wir haben gesprochen über das neue Buch, das erschienen ist, was er zusammen mit Sebastian Bartoschek und seiner Frau Alexa geschrieben hat und wo es eben, das erzählt euch am besten selber, worum es geht. Wir hören einfach mal rein in das Gespräch und genau. Heute spreche ich mit Alexander Waschkau, auch bekannt als der Hoaxmaster vom Podcast Hoaxilla. Hallo Alexander.
Hallo Sebastian, schön, dass wir mal endlich den Termin fürs Gespräch gefunden haben.
Ja, freut mich auch sehr. Danke auch, dass es so schnell geklappt hat am Ende dann und dass du dir überhaupt die Zeit nimmst.
Immer gerne.
Möchtest du dich kurz vorstellen noch näher?
Ach, ich muss mich vorstellen, wie schwierig. Also ich bin... Ich muss gerade überlegen, wie alt bin ich denn eigentlich? Ich bin noch 38 Jahre alt, habe mal vor langer Zeit Psychologie studiert, habe das auch abgeschlossen, arbeite in der Erwachsenenbildung im weitesten Sinne, mache da so im Bereich E-Learning, Blended Learning ein paar Sachen, aber auch andere Dinge, so eher verwaltungslastig ist meiner Tätigkeit. Und ansonsten, du hast gerade schon gesagt, Hoaxilla Podcast ist ein Podcast, den wir seit 3,5 Jahren machen, wo wir uns um Themen rund um Wissenschaftskommunikation und wissenschaftlich-kritischem Denken kümmern und uns damit beschäftigen. Also gibt es Nessie und wenn es Nessie denn nicht gibt, warum gibt es Nessie nicht? Aber warum ist es spannend, dass man darüber nachdenkt, dass es Nessie gibt? Das ist ein typisches Thema, das wir machen.
Okay.
Und ich habe noch ein paar andere Podcasts, aber ich glaube, das reicht so, um vielleicht ungefähr eine Vorstellung zu bekommen für die Leute, die mich nicht kennen.
Okay, super. Nun hast du auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, für dich war es das erste, wenn ich richtig informiert bin, zusammen mit deiner Frau Alexa und mit Sebastian Bartoschek, muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll. Nun würde mich natürlich, abseits vom Inhalt des Buches, was natürlich jeder einfach erstmal lesen sollte, würde mich so ein paar Metainformationen interessieren.
Ja.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee zu so einem Buch gekommen?
Also, Die Geschichte des Buches, muss man wissen, ist die, dass es eigentlich, als wir mit einem angefangen haben, gar nicht geplant war, dass er aus dem Buch entsteht.
Okay.
Es war so, dass Sebastian Bartoschek Anfang 2013 ein Buch veröffentlicht hat, Gedankenwelten. Das war ein Interviewband, wo er Interviews, die er über 1,5 Jahre gesammelt hat, die er geführt hat, nochmal in einem Buch zusammengefasst hat. Und das war jetzt kein Millionenseller, aber ein Buch, was doch einige Leute sich gerne nochmal gekauft haben und angeschaut haben. Und Sebastian war ganz angetan von den positiven Kritiken, die das Buch bekommen hat, und hat dann auf Twitter gefragt, naja, wenn ich denn nochmal ein Gedankenweltenbuch machen würde, welche Interviews wollt ihr haben?
Okay.
Und da war es dann so, dass von Angela Merkel über Barack Obama, ich weiß gar nicht, was er alles an den Kopf geschmissen bekommen hat, da auch Dr. Axel Stoll genannt wurde. Und Sebastian hat dann einfach aus einer Bierlaune raus fast mal recherchiert, hat eine E-Mail-Adresse gefunden, die offensichtlich Herrn Dr. Stoll gehören sollte, und hat ihm eine Interviewanfrage geschickt. Und nach 3 Wochen gab es eine Antwort.
Okay.
Und er hatte dann gesagt, ja, er würde sich da gerne, oder er würde sich bereit dazu erklären, ein Interview zu führen. Und Sebastian hat aber dann in dem Moment gedacht, weil er nie mit einer Zusage gerechnet hat, weil er eigentlich auch geschrieben hat, dass er ja also Skeptiker ist und dass er in der GWOP organisiert ist, er hat dann gesagt, da brauche ich Unterstützung für. Das will ich nicht alleine machen. Er hat dann Alexa und mich gefragt, ob wir das mitmachen. Und daraus ist dann erstmal der Termin für das Interview entstanden. Da haben wir dann lange vorher auch recherchiert, dass wir da halbwegs vorbereitet reingehen in dieses Interview. Und der JMB-Verlag in Hannover, bei dem Gedankenwelten erschienen ist, der hat dann gesagt, prima, dann kommt in Gedankenwelten 2 sozusagen das Interview mit dem Stoll rein.
Mhm.
Und dann hat Sebastian gesagt, naja, dann machen wir doch Folgendes, dann machen wir direkt ein Sonderheft, wo nur das Interview von dem Stoll ist, weil das ist wahrscheinlich für so viele Leute interessant, die mein eigentliches Buch nicht so interessant finden, dann machen wir das so. Und das war so die Idee. Und die Idee war, na, ich meine, wenn man jetzt das Gedankenbuch kennt von Sebastian, Interview sind da so zwischen 20 und 30 Seiten Interview in diesem Gedankenweltenbuch. Das heißt, die Idee war so ein, gar nicht mal unbedingt ein richtiges Buch, sondern so ein Buchheft, so ein Sonderdruck zu veröffentlichen mit dem Interview von Dr. Axel Stoll für 6 €. So, okay. Das war so die erste Überlegung, die wir so hatten. Und dann sollte das Interview hinterher nochmal in das Gedankenbuch.
Das heißt, die Wahl zum Beispiel auf den JMB-Verlag ist im Grunde auch deshalb gefallen, aufgrund des Gedankenweltenbuches, weil sich das so mit angeschlossen hat.
Genau.
Okay. Ist dadurch für euch auch der Kontakt hergestellt worden oder kanntet ihr den Verlag schon länger?
Also wir kannten den Verlag und da muss man jetzt mal vielleicht auch mal so ein Tuch wegziehen, was man vielleicht so vor Augen hatte, den Verlag. Und der Verlag besteht exakt aus einer Person, nämlich dem Jens Bollm.
Mhm.
Den kannten wir so über Twitter, also über die Aktivitäten von Sebastian hatten wir dann aber virtuell tatsächlich Jens kennengelernt und man hat dann so ein bisschen rumgeschnackt. Und der Jens hatte nach dem Gedankenweltenbuch noch ein Buch über Chemtrails veröffentlicht, skeptisches Buch, so dass er sozusagen uns Skeptikern irgendwie sich auch sowieso verbunden fühlt oder den Freunden des wissenschaftlichen kritischen Denkens. Und der twittert auch einfach ganz lustig. Also der schreibt ganz lustiges Zeug auf Twitter. Und das war so der ursprüngliche Gedanke. Und darüber ist tatsächlich der Kontakt hergestellt worden. Und der hat dann gesagt, ich mache diesen Sonderdruck. Und hat Sebastian gesagt, gut, da schreiben jetzt aber dann noch 2 Leute mehr mit.
Mhm.
Und da sagte der Jens, ja, ist völlig in Ordnung für ihn. Und so ist tatsächlich der Kontakt entstanden.
Okay. Und wie lief dann für euch nachher der Prozess ab beim Schreiben? Also ich stelle mir das vielleicht relativ schwierig vor, wenn man selber noch kein Buch geschrieben hat. Wie habt ihr euch da organisiert?
Ja, also das Spannende ist ja dabei, ich kann auch mal, ich habe Alexa gefragt, ich darf noch ein bisschen mehr erzählen, weil Alexa ja tatsächlich sich ja selbstständig gemacht hat letztes Jahr und auch als Autorin arbeitet, deswegen kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen mehr über vor allen Dingen auch fiktionale Autorentätigkeit erzählen.
Ja, gerne.
Der Prozess ist insofern ganz spannend, weil dieses Buch ja von 3 Leuten letztendlich geschrieben worden ist, die, gut, Alexa und ich sehen uns. Aber klar. Sebastian ist halt im Ruhrgebiet, wir sitzen in Hamburg, wir sehen uns fast nie. Also wir telefonieren, wir skypen viel, aber wir schreiben zusammen ein Buch und sehen uns eigentlich nicht.
Mhm.
Das war für Alexa und Sebastian, die jetzt das Buch Ghost Hunting auf Spurensuche im Jenseits geschrieben haben, noch viel spannender, weil die dieses Buch im Prinzip von dem wirklichen Beginn des Schreibens bis zum Ende geschrieben haben, ohne sich einmal persönlich zu treffen.
Wahnsinn, okay.
Finde ich ziemlich spannend.
Ja.
Und wir haben bei Muss man wissen, war es so, dass wir tatsächlich uns relativ konkret die Aufgaben geteilt haben an dem Buch. Wir haben eben ein fast 2-stündiges Interview letztendlich geführt. Und uns war nach dem Interview relativ schnell klar, wir können das nicht einfach über YouTube knallen, obwohl wir das ja mit 4 Kameras gefilmt haben und veröffentlichen. Das funktioniert nicht. Weil wir gesagt haben, da ist so viel, also parawissenschaftliches Wissen und so viel Verklärung von Nazi-Größen und wir waren uns zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, wie viel Holocaust-Leugnung da wirklich strafrechtlich relevant in diesem Interview war, dass wir gesagt haben, wir können das nicht einfach so veröffentlichen.
Da muss Reflexion stattfinden.
Genau. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das denn? Dann haben wir in den ersten Tagen nach dem Interview dann gedacht, dann holen wir Experten so und dann kommentieren die das. Dann haben wir gesagt, dann ist das ganze Interview zerrissen. Und außerdem ist es dann nicht so schön, weil man weil man das doch nicht alles kommentieren kann. Oder man hat 1 Million Schnitte in so einem Video drin. Und dann war es relativ schnell klar, wir machen ein Buch. Dann hat Sebastian, das war der erste Schritt, das Interview transkribieren lassen.
Mhm.
Also wirklich das Audio, was wir hatten, dann in Textform umgewandelt, was ganz furchtbar ist, wer das noch nie gemacht hat. Also ich neige dazu, zum Beispiel in nicht kompletten Sätzen zu reden. Das macht Volker Stoll übrigens auch. Das macht überhaupt nichts, wenn man mir zuhört, wenn ich rede, weil man die Stimmlagen hört, man hört meine Betonung, man weiß, wo ich hin möchte.
Mhm.
Das macht aber ganz furchtbar viel, wenn das 1:1 abgeschrieben ist. Das heißt, wir hatten dann 100 Seiten ungefähr transkribiertes Interview und das konnte man einfach gar nicht lesen. Und ab da haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben uns das erstmal einmal durchgelesen, weil wir waren ja dabei, Sebastian und ich, und haben sozusagen Sternchen gemacht an den Stellen, wo Fußnoten hingehören.
Okay.
Und ab dem Moment haben wir dann gesagt, Sebastian überarbeitet das Interview, macht das lesbar, ohne es zu verfälschen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die man einfach nur anpassen muss. Das heißt, wer das Buch gelesen hat, der wird, wenn er die YouTube-Videos von Dr. Stoll kennt, ihn hören, wenn er es liest.
Definitiv,
aber er hat so natürlich nicht unbedingt 100% gesprochen, sondern es ist eben genau auch so ein bisschen so eine Kunst, das so anzupassen, dass es sich so liest, wie es klingt im Kopf. Das Gehirn ist offensichtlich interessant gepolt, was gesprochene Sprache und was geschriebene Sprache angeht. Und Alexa und ich haben dann die Aufgabe übernommen, die Fußnoten zu recherchieren. Also die Fußnoten hat er dann erstmal Alexa sich an sich genommen. Und wir haben gesagt, wir machen eine Einleitung und machen eine psychologische Nachbetrachtung. Das haben wir dann aufgeteilt. Und schreiben in der Tat, ich bin kein Autor. Ich sehe mich eigentlich auch nicht wirklich so als Autor. Ich habe mir für das Gedankenweltenbuch, auch da entstand ein Kontakt zum JMB Verlag, damals das Vorwort schreiben dürfen für Sebastian, für sein erstes Buch.
Ja.
Und das ist mir ziemlich schwer gefallen. Weil man hat ja so den Anspruch, das muss dann auch gut sein.
Klar.
Man muss irgendwie eine Idee haben. Und ich habe mich da relativ schwer getan. Bei der Einleitung oder meinem Teil der Einleitung zum Stollbuch war das dann doch relativ einfach, weil ich einfach nur eine Form gewählt habe und dann nur das aufgeschrieben habe, was passiert ist. Das ist im Prinzip ein Tatsachenbericht, da musste ich nicht großartig irgendwas recherchieren. Und die Verfußnotung, ich habe dann hinter das Personenregister in dem Stollbuch, habe ich dann übernommen.
Mhm.
Das ist dann eigentlich eine Fleißarbeit, da muss man halt nur gucken, wie man einen langen Wikipedia-Artikel und 3 Lexikon-Einträge in einen ganz kleinen Absatz über eine Person möglichst treffgenau zusammenfasst. Aber das ist eher eine Fleißaufgabe.
Diese, wenn ich da kurz einhaken darf, diese Fußnoten, die sind ja wirklich sehr, sehr umfangreich, was, du hast es am Anfang ja schon gesagt, sehr auch nötig war, einfach um das einzuordnen, was Dr. Axel Stoll da von sich gegeben hat. Habt ihr ein Tracking gemacht, wie lange ihr für bestimmte Abschnitte des Buches gebraucht habt? Weil ich kann mir vorstellen, dass so, wenn man einzelnen Äußerungen nachgeht und die nochmal nachrecherchiert, dass das einen unglaublichen Zeitumfang einfach umfasst.
Also da muss man sagen, dass ich zum Glück eine unfassbar fähige Frau in dem Bereich geheiratet habe.
Mhm.
Denn tatsächlich das ganze Sachregister hat Alexa recherchiert. Allerdings, okay, das muss man auch sagen, wir haben das Interview am 25. September, glaube ich, geführt.
Mhm.
Und das Buch ist abgegeben worden beim Verlag Ende November. Das heißt, im Prinzip ist dieses Buch, so wie es jetzt ist, innerhalb von 2 Monaten entstanden.
Mhm.
Das merkt man in der ersten Auflage auch noch an, weil das Lektorat eigentlich eine Woche zu kurz war. Also in der ersten Auflage sind einige Tippfehler und so einige kleine andere Ungenauigkeiten drin, die uns hinterher sehr, sehr gefuchst haben. Aber der Termin, den wir uns selber auch gesetzt hatten, weil wir gesagt haben, das muss vor Weihnachten, soll das jeder haben, das Buch. Da haben wir uns dann selber etwas gejagt. Das ist jetzt in den weiteren Auflagen nicht mehr, das ist alles korrigiert.
Mhm.
Aber de facto ist dieses Buch im Prinzip in 2 Monaten entstanden.
Okay.
Und Alexa hat für das Sachregister sicherlich 8 Stunden am Tag Begriffe recherchiert und zusammengefasst. Also das war wirklich
Wahnsinn.
Eine extreme Arbeit. Und ich habe am Ende dann letztendlich, aber nachdem das Personenregister mit 40 Personen waren es, glaube ich, so roundabout, kann man sich jetzt nicht drauf festlegen, habe dann auch noch angefangen mit Alexa Begrifflichkeiten zu machen, weil das einfach so unfassbar viel Arbeit war. Wir haben natürlich im Vorfeld ganz viel recherchiert gehabt, klar.
Mhm.
Aber das musstest du dann trotzdem nochmal zusammenfassen und zusammenschreiben und raffen und in, also die sind zum Teil trotzdem extrem lang, die Fußnoten. Aber wir haben es halt zusammengefasst und es war so wirklich eine unfassbare Fleißaufgabe, das zusammenzufassen an der Stelle.
Ja, wie gesagt, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das ein Riesenaufwand war. Man hat, zumindest wenn man das Buch liest, bei den Antworten, die Stoll gibt, hat man ja häufig schon beim Ansatz das Gefühl, okay, da kann was nicht stimmen, beziehungsweise bei manchen Sachen, wenn man schon ein bisschen informiert ist, weiß man das einfach. Gab's für euch auch Momente, wo ihr selber überlegen musstet oder wo euch zumindest die Art, wie die Antwort überbracht wurde, hat ja, nachdenken lassen oder überlegen lassen, da müssen wir jetzt wirklich nicht nur sozusagen in der Recherche den Beweis liefern, sondern das könnte ja vielleicht, da könnte ja vielleicht doch irgendwie etwas dran sein?
Nee, so nicht. Das war aber auch für mich eine sehr spezielle Erfahrung, eine Sache, die ich von Sebastian auch gelernt habe. Dieses Gefühl, sich dann auch voll auf den einzulassen. Also wir sind die Gedankengänge mitgegangen. Natürlich ist mir völlig bewusst, wenn er über Flugscheiben gesprochen hat, dass das Blödsinn ist. Oder der macht auch kein Gold aus Blei. Natürlich nicht, macht er das nicht. Aber wenn du verstehen willst, warum er das erzählt, und verstehen willst, wie er tickt, wenn man es mal ganz platt formuliert, dann musst du dich auf diesen Gedankengang einlassen. Du musst den mitgehen, den Weg, so anstrengend wie das sein mag. Und erstaunlicherweise war es so, dass wir, also ich spreche jetzt mal für mich, ich weiß, dass Sebastian nicht viel anders gegangen ist, in dem Moment so irgendwie in the zone waren und uns da so auf diesen Stream of Consciousness, auf diesen Gedankengang, den Herr Stoll getragen hat, eingelassen haben, dass wir das nicht hatten. Und das war aber auch unser Konzept. Wir hatten unsere Eckpunkte, die wir abfragen wollten, auf die wir eingehen wollten. Wir wussten, alles dann andere passiert hinterher. Und Sebastian hatte immer die Sorge, dass er das Interview abbricht, wenn wir ihn nach persönlichen Dingen oder so fragen. Der hat immer gesagt, der hört auf, irgendwann hört er auf, mit uns zu reden. Ich habe gesagt, nö, das macht er nicht. Dafür findet er sich dann doch wieder zu toll. Also dafür sind, wir sagen, er hat keine narzisstische Störung, aber seine narzisstischen Anteile sind sicherlich stark vertreten.
Ja.
Und ich meine, wir waren mit zwei Interviewern, drei Kameras, eine vierte Person war im Raum, die nochmal mit einer Kamera Fotos gemacht hat und gefilmt hat mit einer Handkamera. Das schmeichelt einem natürlich auch. Das gibt einem das Gefühl von Wichtigkeit.
Sicherlich, ja.
Und mir ist aber dann, um die Frage vielleicht anders zu beantworten, im Nachgang, in der Recherche, an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal sehr, sehr schlecht geworden. Und habe mich dann über mich selber gewundert, wie ich da so in dem Interview drüber gehen konnte.
Hast du da ein Beispiel oder?
Ja, insbesondere die Nazi-Größen, die er ja vollkommen verklärt. Also ja, Leute als gute Architekten darstellt, die Ahnung von Technik hatten. Und wenn du dann recherchierst, weißt du, dass das diejenigen sind, die Verbrennungsanlagen optimiert haben in den KZs. Und so, und das blendet er einfach aus. Und das sind so Dinge, wenn du das dann aufschreibst, war hauptverantwortlich für die Konzeption der Konzentrationslager und die Verbrennungsöfen, hat in dem Bereich optimiert. Das ist so unvorstellbar grausam, was da passiert ist. Das war so eine Situation, wo ich dann wirklich auch Probleme, wo ich dann auch mal eine Stunde Pause machen musste nach solchen Fußen und wo ich dann erstmal wieder Luft holen musste. Weil man sich ja auch sonst, wir alle wissen, und das ist ja auch gut so, was im Dritten Reich passiert ist, wir alle wissen über den Holocaust Bescheid, aber das wirklich nochmal wirklich en Detail nachzulesen, und wir alle wissen, dass Himmler blöd war und dass Göring ein Arschloch war und so, aber nochmal genau nachzulesen, welche Befehle die gegeben haben und welche Rolle sie ganz genau bei der Vernichtung von unfassbar vielen Menschen gespielt haben, das ist schon echt anstrengend gewesen.
Nun ist Stoll ja ist ja nicht dumm oder auch kein Psychopath, wie man vielleicht denken würde. Glaubst du, wenn er solche Aussagen trifft, dass er da sich das auch selber glaubt oder dass er das wirklich denkt oder verfolgt er da eine Agenda?
Naja, wir haben ja uns darauf festgelegt, dass bei ihm eine in den Diagnosekriterienkatalogen nicht mehr vorhandene Störung vorliegt. Eine Persönlichkeitsstörung, nämlich die Störung der Pseudologia Fantastica. Das heißt, er ist ein Lügner, ein krankhafter Lügner, der lügt zu dem Zweck, seine eigene Person aufzuwerten und interessanter zu machen, sein eigenes Leben interessanter zu machen. Und das passt sehr gut, denn er bekommt ja sehr viel Aufmerksamkeit. Einerseits durch das Internet, auch wenn das so, sagen wir mal, satirische Fans sind, die da irgendwie seine YouTube-Videos sich jedes Mal angucken. Und natürlich insbesondere durch den Neuschwabenland-Forum-Stammtisch alle 14 Tage in Berlin. Die hängen da ja offensichtlich schon an seinen Lippen, wie uns ja auch berichtet wurde. Ja. Und vielleicht kennen wir das. So eine Situation, die man vielleicht so nachempfinden kann, ist, wenn man mit ein paar Freunden beim Bierchen zusammensitzt und man erzählt sich Geschichten von früher.
Ja.
Unabhängig davon, wie alt man ist. Also entweder von einer Klassenfahrt oder aus dem Studium oder was weiß ich. Und man ist so ein bisschen angetütert und die Geschichte, die man schon 10-mal erzählt hat, kriegt, manchmal ist das so, immer noch so ein Körnchen mehr dazu und die wird immer so ein bisschen spektakulärer.
Ja.
Und man findet das ja nicht schlimm und wenn der Abend lustig ist, dann widerspricht man jetzt seinem Kumpel nicht, mit dem man die Geschichte erlebt und sagt, komm, lass durchgehen. Aber das ist genau dieses Phänomen. Damit die Geschichte interessanter wird, lässt man so eine kleine Verzerrung der Wahrheit an der Stelle vielleicht mal zu. Und dann waren es nicht 7 Bier, die man an dem Abend getrunken hat, sondern 10 Bier. Man weiß ganz genau, na, wir hatten aber gar nicht 10 Bier. Na, aber komm, egal. Story ist gut, Stimmung ist gut. Und ich glaube, das ist so der Mechanismus, den man sich bei Dr. Stoll vorstellen muss. Und wenn man so sein Leben ganz nüchtern betrachtet, hat er ja auch kaum irgendwas anderes. Also es ist ja so viel erfunden. Ich meine, das ist letztendlich jemand, der vollkommen durch das soziale Raster gefallen ist. Und so noch ein bisschen Bestätigung seiner Person erfährt. Es ist halt nur bedauerlich, dass er sich eben genau die Geschichten ausgesucht hat zum Erzählen, die leider so menschenverachtend sind. Wenn der sich andere Geschichten ausgesucht hätte zum Erzählen, dann würde man sagen, naja, was soll's. Aber es ist halt rechtes Gedankengut, was da drin steckt und was da auch vermittelt wird.
Auf jeden Fall. Ihr habt ihn ja auch in dem Gespräch eben dann nicht konfrontiert. War das dann auch der Hintergrund, dass er das Gespräch nicht abbricht, sondern dass man wirklich seine Aussagen auch nochmal komprimiert, auf Band und dann eben nachher im Buch hat? Hatte das noch andere Gründe?
Nee, also der Hauptgrund war zu sagen, warum sollten wir jetzt nach Berlin fahren, einen Riesenaufwand betreiben, Räume uns organisieren,
und dann geht er.
Technik organisieren und dann beginnt das Interview und er sagt was und was, das ist doch Blödsinn, Herr Dr. Stoll, was erzählen Sie uns denn hier? Dann sagt er, wissen Sie was, ich habe keine Lust mehr, geht nach Hause und dann ist das an der Stelle vorbei. Wir haben aber lange darüber diskutiert, wir haben gesagt, vielleicht konfrontieren wir ihn ein Stück weit. Wir haben dann wirklich überlegt, sollen wir ihn so weit reizen und ihn vielleicht 1-2 Punkte so auseinandernehmen, dass er Farbe bekennen muss. Weil das Interessante bei so einem pathologischen Lügner ist, er weiß letztendlich, dass er eigentlich nicht die Wahrheit erzählt. Und er ist davon,
das weiß er, okay.
Ja, er ist auch in der Lage, wenn wir ihn konfrontiert hätten und nicht losgelassen hätten, man kann ihn dann davon überzeugen, dass er Blödsinn erzählt. Ja, es ist ja extrem aufwendig, das zu tun, aber das geht. Das ist auch der Unterschied zu Wahnvorstellungen. Wenn der Wahnvorstellungen hätte, dann könntest du ihn nicht davon überzeugen. Also jemand, der sagt, die Regierung verfolgt mich, diese Aluhut-Fraktion, die wir ja auch mal ein bisschen karikieren, aber die gibt's ja leider wirklich, die Menschen, die darunter auch leiden unter solchen Wahnvorstellungen, die wirst du nicht konfrontieren können. Also so mit Dr. Stoll kann man durchaus, wenn man mit dem jetzt zum Südpol fahren würde und man hätte genügend Geld und der würde durch den Südpol mit einem rumlaufen, dann würde der am Ende sagen, okay, da sind jetzt doch keine Nazis oder da sind doch keine Basen. Ja, während jemand mit Wahnvorstellung dann am Ende sagt, naja, sie haben mich gar nicht zum Südpol gebracht. Also das ist nochmal so ein Unterschied an der Stelle. Aber es bringt ja nichts. Also
klar.
Wir wollten ja eben genau diesen großen, langen Bogen einmal mit ihm haben. Und haben uns dann tatsächlich am Ende dagegen entschieden, das zu tun.
Okay. Ihr habt euch ja sicherlich danach auch nochmal zusammengesetzt und habt das Gespräch gewissermaßen resümiert, eine kleine Analyse gemacht. Hättet ihr euch vielleicht dann am Ende nochmal gewünscht, etwas anders gemacht zu haben oder wart ihr dann am Ende zufrieden, so wie das Gespräch gelaufen ist?
Wir haben die Frage bei der Buchpremiere gestellt bekommen vom Publikum. Mhm. Und da hat Sebastian was ganz Interessantes geantwortet und da zitiere ich ihn an der Stelle gerne, weil das ist eine Aussage, die Sebastian Bartoschek trifft, die würde ich vielleicht in der Klarheit nicht treffen, aber sie ist sehr schön. Sebastian sagte, ich bin viel zu selbstverliebt, um das hinterher zu kritisieren. Ich habe in dem Moment genau das gemacht, was ich machen konnte und das war auch gut so.
Okay.
Ich glaube, wir haben aus diesem Interview, aus dieser Gelegenheit das Beste erstmal rausgeholt.
Ja.
Mir würde keine Frage einfallen, die ich mich hätte anders stellen sollen. Also insofern war das okay. Wir haben da lange uns drauf vorbereitet und haben eigentlich genau das, was wir geplant haben, durchgeführt. Und auch das muss man vielleicht nochmal ganz konkret sagen, für uns den ganz kleinen Schluss, gut, dieser Mann ist nicht psychisch krank. Mhm. Das heißt, deswegen haben wir auch dieses Buch veröffentlicht. Wenn wir, das kann ich ja auch nochmal ganz klar so formulieren, aus dem Interview rausgegangen wären, hätten gesagt, der ist schizoid oder der hat Wahnvorstellungen, dann hätten wir dieses Buch nicht veröffentlicht, weil einen kranken Menschen kann man dann so nicht in einem Buch darstellen. Das geht nicht. Also es gibt ein, zwei Personen aus dem Dunstkreis dieses Neuschwabenland-Forums, wo sicherlich ein Interview auch interessant wäre. Aber da würden wir, das würden wir aus dem Grund nicht machen, weil wir da schon von Sicht der Videos, die es von diesen Menschen gibt, ganz klar sagen, da liegt eine ganz schwere psychische Erkrankung vor und da werden wir nicht jemanden vorführen. Das ist uns ja auch zum Vorwurf gemacht worden, wir würden mit psychisch kranken Menschen Geld verdienen wollen. Genau das haben wir eben nicht getan, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass er nicht psychisch krank ist. Und deswegen gibt es dieses Buch. Bei anderen aus dem Neuschwarmland-Forum wäre das sicherlich anders. Und ich glaube, was die meisten Leute überrascht hat, und das war das, was wir erreichen wollten, insofern sind wir so zufrieden mit dem Buch, ist die Tatsache, dass viele gedacht haben, das wird ein Buch, über das man lachen kann. Mhm. Also die Skeptiker führen jetzt den Stoll an der langen Leine durch die Gegend.
Da habe ich auf Twitter auch vieles in die Richtung gelesen davor. Ja.
So, das war, glaube ich, die große Erwartung. Wir haben bei der Buchpremiere, wo wir dann auch die Lesung gemacht haben, wo wir hinterher eine Diskussionsrunde gehabt haben, und eigentlich sollte das ja in so ein Hörertreffen auslaufen, haben wir während der Lesung, haben Sebastian und ich uns irgendwann angeguckt und dann habe ich so gedacht, und Sebastian hat es parallel an der Stelle gedacht, das geht hier voll den Bach runter. Das Buch floppt, das finden alle scheiße, weil die Leute saßen schweigend vor uns, haben sich das angehört und wir haben gesagt, oh Gott, was haben wir getan? Aber egal, wir lesen jetzt unsere Teile zu Ende. Und in der Diskussion kam raus, dass die Leute so schweigend da gesessen haben, weil sie in dem Moment verstanden haben, das ist nicht zum Lachen, das ist ganz ernst gemeint und auch verstanden haben, warum wir immer gesagt haben, Stoll ist, also nicht lustig kann man ja nicht sagen. Natürlich kann man über alles lachen und natürlich sollte man auch über Recht und Nazis lachen. Aber dass wir dem Ganzen nochmal so einen anderen Zungenschlag gegeben haben, gesagt haben, ja, lacht gerne, findet den auch lustig, den Typen, aber versteht, was der tut.
Wisst warum sozusagen.
Genau, und die fanden das dann auch alle super. Und wir haben ewig lange dann noch diskutiert und das wurde gar nicht so ein gemütliches Hörertreffen, wie das sonst war, wo man dann hinterher auch Bier getrunken hat und sich nett unterhalten hat. Das war immer so, dass immer noch mehr Fragen kamen und die Leute das ganz fasziniert aufgegriffen haben. Und in dem Moment haben wir gedacht, das Buch funktioniert genauso, wie wir uns das erhofft haben. Und das Feedback, das ernstzunehmende Feedback, was es zum Buch gibt, geht ja auch genau in die Richtung. Und das freut uns sehr und zeigt, dass wir da die richtige Idee hatten. Und Jens, es war dann hinterher dann auch, nachdem ihm klar wurde, das wird nicht ein 20-Seiten-Buch für 6 Euro, sondern das wird deutlich mehr. Und wir wollen, dass das nicht teuer wird, das Buch, sondern das sollte auf keinen Fall mehr als 9 Euro kosten. Das waren so Sachen, die gehen dann, viele Leute sagen ja, Mensch, kleiner Verlag und keine E-Books und so, aber das wäre bei einem anderen Verlag eben nicht gegangen, weil eigentlich hätte Jens für dieses Buch 12 oder 14 Euro nehmen müssen. Auch wenn hinten die Fußnoten ja nur nochmal zusammengefasst waren, aber das finden wir auch wichtig, dass das nochmal so als Sachregister ist. Selbst wenn das nicht gewesen wäre, diese 60 Seiten, wäre es ein 200 Seiten Buch gewesen, was Jens eigentlich hätte teurer verkaufen müssen. Und da sind wir halt sehr froh, dass wir da so einen direkten Kontakt dann zu dem Verleger, zum Inhaber und was weiß ich alles in einer Person hatten und da genau das haben konnten, was wir haben wollen.
Wo du gerade Thema E-Book ansprichst, da hätte ich gleich noch eine Frage zu. Ganz kurz noch zur Kritik. Gab es für euch auch, natürlich jetzt nur von der ernstzunehmenden Kritik ausgehend, gab es für euch auch etwas, was überraschend war, aber wo ihr gedacht habt, okay, da kann man noch drüber, sollte man drüber nachdenken? Oder war für euch die Kritik, die dann am Ende kam, so weit erwartbar?
Die Kritik war so weit erwartbar. Tatsächlich der Wunsch offensichtlich nach einem E-Book ist sehr, sehr groß. Das haben wir auch ganz ernst aufgenommen und diskutieren das auch ganz intensiv hinter den Kulissen weiter. Das war so, glaube ich, so das, was uns am stärksten überrascht hat, wie stark da die Kritik an der Stelle war. Inhaltlich gab es da nichts, es gab Leute, die gesagt haben, vielleicht doch noch ein bisschen mehr die Psychologie oder so. Aber das sind dann immer so Einzelmeinungen, die kann man dann annehmen. Und da sage ich, okay, das kann ich nachvollziehen, dass du das jetzt an der Stelle findest. Aber das sind dann auch Personen, die uns zum Teil dann eine E-Mail geschrieben haben, wo man dann über einen E-Mail-Austausch dich nochmal unterhalten hat. Ist ja nicht so, als ob wir nicht erreichbar wären. Ansonsten hat uns eher überrascht, wie gut das Buch sich verkauft hat und wie positiv es in Gänze angekommen ist. Also da war nichts mehr, was uns wirklich von ernst gemeinter Kritik. Trolle hast du immer.
Klar.
Aber ein ernst gemeinter Kritik hat uns da nichts überrascht.
Die sind ja dann noch nicht der Rede wert. Das E-Book. Du hast gerade gesagt, dich hat ein bisschen überrascht, dass es dazu dann doch noch einigermaßen Rückmeldungen gab, dass es da keins gab. Wieso diese bewusste Entscheidung, das wegzulassen, oder war es einfach nicht möglich?
Also, der Verlag ist, wie gesagt, sehr, sehr klein. Jens macht seine Bücher eigentlich genauso, wie Alex und ich unsere Podcasts machen, nämlich nebenbei.
Okay.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, E-Book machen, wenn du den Text hast, das haben wir tausendmal gehört, dann mache ich euch da schnell eine Datei fertig und dann könnt ihr die ins Netz stellen. Wir verstehen den Wunsch danach. Das Problem ist, E-Books lohnen sich tatsächlich, wenn du es machen willst, eigentlich nur dann, wenn du es bei Amazon machst. Weil dann geht's über den Kindle.
Ja.
Da muss man auch sagen, da ist unsere Internetbubble dann doch auch nicht repräsentativ und die meisten E-Books verkaufen sich auch über Amazon. Das ist ja völlig, glaube ich, da braucht man nicht drüber diskutieren. Jetzt muss man wissen, wenn man bei Amazon Bücher verkauft, und das kann ich an dem Stollbuch ohne Zahlen zu nennen nochmal ganz deutlich machen. An jedem Stollbuch, was bei Amazon verkauft wird, verdienen wir alle, inklusive unserem Verlag, nur die Hälfte in Relation zu, wenn es einer bei Jens bestellt.
Okay.
Also 50% der Einnahmen im Prinzip, und damit auch, also, oder anders ausgedrückt, das Buch geht für 50% weniger über den Ladentisch, wenn der Grossist, so nennt sich das, der Großhändler, der Amazon beliefert, die Bücher bestellt. So, das heißt, da wird dein Gewinn, den du als Autor machst, der ja sowieso total klein ist, also nochmal um 50% beschnitten. Und wenn du dann ein E-Book verkaufst von diesem Buch, wird das also nochmal drastisch weniger, weil dann nochmal Auflagen für den Kindle dazukommen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, dass Amazon an der Stelle so eine absolute Heuschrecke ist. Okay. Und wer jetzt sagt, naja, mein Gott, egal, irgendwie, man muss ja auch kein Geld verdienen, da muss man einfach dann auch sagen, letztendlich ist so ein Buch einfach auch Arbeit,
natürlich,
sehr viel Arbeit und wie gesagt, Jens investiert da auch sehr, sehr viel seiner Freizeit, im Prinzip seine gesamte Freizeit in diese Projekte hinein und er macht, das finde ich, sehr schöne Bücher, also haptisch schöne Bücher, also das ist jetzt wirklich vom Umschlag her und so kein Ding, was so ganz billig ist, da gibt's einige große Verlage, die machen Bücher, die muten billiger an als jetzt dieses Stollbuch. Scheut er ein bisschen tatsächlich an der Stelle. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber Jens für uns so zugänglich und macht so viel für uns möglich, was kein anderer Verlag machen würde, dass wir jetzt so an so einem Punkt stehen, wo wir sagen, wie machen wir es denn? Aber das Thema ist nicht vom Tisch, denn es wird weitere Bücher bei Jens geben und wir sind da sowieso mit Jens in vielen Bereichen im Gespräch. Muss nicht heißen, dass es niemals nicht, vielleicht auch noch, muss man wissen, als E-Book geben wird. Und vielleicht dann irgendwelche weiteren Publikationen nicht auch als E-Book. Aber das muss, und da verstehe ich auch Jens, für ihn wirtschaftlich vernünftig sein. Und er muss das für sich handelbar haben und muss auch dafür sich ein Geschäftsmodell haben. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Denn wer arbeitet, soll auch in geringen, aber immerhin Gegenwert für seine Arbeit bekommen. An der Stelle.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das war einfach, oder das ist einfach vielen nicht bewusst, gerade die da vielleicht am lautesten geschrien haben. Das...
Also du verdienst als Autor an so einem Buch sowieso, das ist einfach lächerlich.
Mhm.
So. Also du wirst nie selbst bei einem 8-Euro-Stundensatz oder bei einem 4-Euro-Stundensatz, die Stunden, die du in so ein Buch investierst, in der Größenordnung, wie wir das machen, selbst wenn du, wir haben vom Steuerbuch jetzt über 1000 Bücher schon verkauft, was eine ganze Menge ist. Aber selbst da kriegst du den Stundenlohn, selbst wenn du einen ganz, ganz geringen Stundenlohn ansetzt, gar nicht rein. Mhm. Trotz dieser Verkaufszahlen. Und das ist völlig anders, wenn du Dieter Bohlen bist. Weil Dieter Bohlen, den interessiert nicht, wie viel seiner Bücher sich verkaufen sollen. Da sagt der Verlag XY, hier hast du eine Summe X. Und dann mach jetzt, der Ghostwriter XY macht jetzt für dich ein Buch und du gehst durch 20 Talkshows, das finanzieren wir dir. Und sagst, dass du das geschrieben hast. Also der hat dem Ghostwriter das wahrscheinlich schon alles erzählt, irgendwie im Diktiergerät an 3 Nachmittagen. Und der schreibt dann daraus ein Buch in der Regel.
Ja, ja.
Ob das bei einem Bohlen so ist, aber grundsätzlich so bei den Promis. Mhm. Und dann ist das Furzpiep, egal wie viele Bücher sich verkaufen. Da gibt es halt einen Vorschuss und wenn das Buch in die, weiß ich, 5. Auflage geht, gibt es nochmal eine Zahlung. Und das funktioniert ganz anders. Bei uns ist es wirklich so, jedes Buch, was verkauft, ist für uns ein paar Cent, die wir ausgeschüttet bekommen. Und da ist einfach nicht viel Geld zu holen. Aber das ist so eine Wahrnehmung, wer ein Buch hat und bei Amazon steht, der ist ab jetzt Multimillionär.
Ja, das ist leider wirklich noch relativ weit verbreitet, aber ja, vielleicht ändert sich's ganz langsam.
Vielleicht ändert sich's, ja.
Hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass ihr außerhalb dieser vielleicht Twitter-Blase, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte, oder aus eurer Peer-Group noch Leute erreicht habt, die vielleicht vorher so nicht erwartbar waren? Oder habt ihr auch Rückmeldungen bekommen von Leuten, die euch vielleicht noch nicht von eurem Podcast oder eben von Twitter kennen, sondern denen das Buch, sei es jetzt mal, empfohlen wurde oder die sich es einfach mal so geholt haben und dann auf euch gestoßen sind? Oder war das wirklich schon das meiste wirklich aus eurer eigenen Peer-Group?
Ich glaube, dass das Gros aus der Peer Group gekommen ist an Verkaufszahlen. Ich glaube, dass viele Leute, die nicht zu unserer Peer Group gehören, sich das Buch auch, also dass es da auch da Leute gibt, die aber vielleicht noch gar nicht auf uns im Internet gestoßen sind.
Mhm.
Und wir sind sowieso, wenn ich sage jetzt wir, meine ich natürlich Alexa, aber auch Sebastian, weil wir natürlich sehr viel zusammen immer planen, unternehmen. Wir wollen genau das brechen. Wir wollen eigentlich gerne mit dem, was wir tun, mit dem wissenschaftlich-kritischen Denken so ein bisschen die Internetblase durchstechen und mehr in die Gesellschaft reinkommen. Das gelingt uns mit Oxilla schon eigentlich ganz gut nach 3,5 Jahren. Wir haben letztes Jahr einen Artikel, der über die dpa gelaufen ist. Das war ein relativ großer Aufriss. Wir haben dies Jahr einige Vorträge, für die wir gebucht sind. Wir selber machen noch einen Workshop Ende des Jahres, wo wir versuchen, andere Leute zu erreichen, wirklich aus dieser Skeptikerblase und aus dieser Twitterblase, wenn man so nennen will, oder Facebookblase, was auch immer, Social Media Blase vielleicht, da noch ein bisschen rauszukommen. Aber das braucht seine Zeit und das ist relativ anstrengend. Und dabei helfen tatsächlich aber auch Bücher. Das ist ja auch der Grund, warum wir in diesem Jahr ganz konkret zum Weihnachtsgeschäft hin, das ist so die Zielvorgabe, das liegt aber auch daran, dass wir es eher auf keinen Fall schaffen werden, das erste Huxilla-Buch veröffentlichen wollen, wo es dann wirklich ein Buch von Alexa und mir und nur von Alexa und mir gibt, um da vielleicht Leuten die Gelegenheit zu geben, die sagen, Mensch, ich finde das super, was die machen. Und mein Schwager findet das bestimmt auch toll, aber der hat weder ein Smartphone noch hört er Podcast, aber jetzt kann ich ihm mal das Buch schenken, dann soll er sich das mal durchlesen. So, das ist so der Gedankengang. Und damit dann sozusagen wieder auch die Verbreitung und die Erreichbarkeit zu vergrößern an der Stelle. Das ist die Idee dahinter.
Also sozusagen das Medium an den Empfänger anzupassen oder an seine Gewohnheit, eben ja Informationen zu konsumieren.
Ja, also unser Gedanke ist ja, das wissenschaftlich-kritische Denken zu fördern. Mhm. Und jedes Mittel ist uns da recht. Und wir haben mit dem angefangen, was wir selber ganz einfach machen konnten. Das war damals Podcasting. Und daraus sind jetzt so viele Verbindungen entstanden, dass man jetzt auch wirklich mal darüber nachdenken kann, auch ein Buch zu schreiben. Das haben wir uns nie träumen lassen. Das, also muss man wissen, war für mich sowieso eine Überraschung, da als Autor plötzlich tätig zu sein. Und das Huxilla-Buch noch viel mehr, das wird noch viel spannender sein. Bei Alexa ist es ein bisschen anders. Alexa wollte eigentlich immer schreiben und war in einem Verwaltungsjob irgendwie gelandet. Und bei der ändert sich das jetzt gerade, weil sie auch ganz viel im fiktionalen Bereich also sie ist bei einer Agentur, sie hat also eine Literaturagentur, die sich vertritt. Mhm. Und es gibt ganz viele Konzepte für fiktionale Geschichten, die jetzt gerade bei Verlagen liegen und wir hoffen, dass irgendein Verlag dann doch mal auch eins dieser Konzepte aufgreift und dass dann ein Roman tatsächlich von Alexa veröffentlicht wird. Und das ist eine ganz andere Arbeit, als so ein Sachbuch zu schreiben an der Stelle.
Okay, verstehe. Ich habe letztens auch ein YouTube-Video gesehen, wo Alex und du interviewt worden sind. Mhm. Da hattet ihr gesagt, dass die klassische Szene, ESO-Szene, häufiger noch viel besser vernetzt ist wie die Skeptiker. Was ja so ein bisschen an das anschließt, was wir gerade besprochen haben. Plant ihr noch oder sammelt ihr Ideen, wie ihr euch weiter vernetzen könnt? Vielleicht auch irgendwie in Verbindung mit der GURP? Oder ist das was ihr erst angehen möchtet in diesem Jahr? Weil ich denke, also das würde ich einfach auch teilen, die Einschätzung, dass die Skeptiker-Szene ganz klar zwar vertreten ist, aber vielleicht noch nicht so stark vernetzt ist, wie es vielleicht die andere Seite, will ich jetzt mal ausdrücken, ist.
Ja, das versuchen wir eigentlich die ganze Zeit. Also wenn wir selber schauen, wie sich unser Podcast entwickelt hat, sind wir bis heute davon überrascht, wie das gewachsen ist. Und einerseits, was die Hörerzahlen angeht, aber auch das Feedback von Leuten, die uns hören. Und letztes Jahr dann auch die Tatsache, dass dann tatsächlich mal das D-Radio Wissen kam und mit uns eine Sendung gemacht hat, dass die dpa das aufgegriffen hat, gesagt, das ist doch mal ein spannendes Thema, das zu tun. Wir haben noch ein, zwei andere Interviews, die wir geführt haben oder die wir noch führen werden für, sagen wir mal, die alten Medien im weitesten Sinn. Und das ist schon auch ein Stück weit ein Ziel. Und jemand, der das sehr gut macht und den wir gestern tatsächlich getroffen haben, kann ich an der Stelle nochmal schön grüßen, ist Marc Benecke. Also Marc macht das ganz, ganz geschickt. Der ist eigentlich von Haus aus Kriminalbiologe und ist Gutachter vor Gericht und kümmert sich eben um Todesfälle, um da zu schauen, was ist da tatsächlich vorgefallen. Ist auch Mitglied der GWUP. Ist vielen Leuten, glaube ich, bekannt als der Herr der Maden, weil er sehr intensiv an dem Bereich Insektenentwicklung auf Leichen geforscht hat. Und der macht das sehr geschickt, weil der Bücher veröffentlicht. Wir waren gestern bei einem Vortrag von ihm, den er in Lübeck gehalten hat. Da waren, weiß ich nicht, 250, 300 Leute, die sich einen Vortrag von ihm angehört haben, wo er in diesem Vortrag auch immer wieder das wissenschaftlich-kritische Denken mit eingebaut hat, ohne dass die Leute das wirklich merken. Er bringt ihm wissenschaftliches Denken bei, ohne dass er sagt, ich bringe euch jetzt wissenschaftliches Denken dabei, sondern er sagt, ich bin Kriminalbiologe. Und wenn ein merkwürdiger Todesfall ist, dann muss er erstmal hingehen und muss gucken, was denn da passiert. Und macht das dann daran fest. Und wir nennen das, Alex und ich, so ein bisschen Wissenschaftsmarketing. Also Wissenschaft kann ja auch durchaus interessant und sexy sein und dass man da auch mal hingucken möchte und dass ich das anhören möchte und unterhaltsam vor allen Dingen auch sein. Und das würden wir schon auch gerne weiter fördern und weiter vorantreiben und sind auch sehr, sehr bemüht. Und da ist es für uns halt total gut, dass wir so eng mit Sebastian Bartoschek inzwischen zusammenarbeiten, weil das genau auch sein Ziel ist. Und Sebastian durch seine journalistischen Kontakte, die er an vielen Stellen hat, da Verbindungen herstellt, von denen wir Nutzen genießen. Und wir haben wieder andere Kontakte, von denen er Nutzen genießt. Und man zieht sich da so gemeinsam entlang und auch nach oben, wenn man nach oben zieht oder in die Breite vielleicht vielmehr, nach oben klingt so bescheuert, sondern so in die Breite. Man erreicht einfach immer mehr Leute und Ende des Jahres werden wir einen Workshop zusammen machen mit noch ein paar anderen ganz tollen Leuten, der heißt Medium werden. Klingt natürlich sehr lustig. was sich dahinter verbirgt, ist einfach, dass wir Leuten, die sagen, ich bin Skeptiker oder ich bin Freund des wissenschaftlich kritischen Denkens, dass wir denen mal beibringen, wie man mit Medien auch spricht, dass die einen auch zuhören wollen. Weil es gibt oft Anfragen, Interviewanfragen an Skeptiker und dann erzählen die das und dann sagen die Zeitungen hinterher, ach nee, das ist dann irgendwie doch nicht so interessant, da kann ich keine Story draus strecken. Okay. Und da wollen wir mal so einen Workshop machen, dass wir sagen, wenn ihr angesprochen werdet, dann macht's mal so, macht's so oder macht's so. Und das ist so die Idee hinter diesem Workshop. Und das sind also Bemühungen tatsächlich, das Netzwerk, wie du richtig sagst, größer zu machen, breiter zu machen und eben noch mehr Leute für das, was wir tun, zu begeistern. Und das, was wir tun, ist eben keine Sekte, sondern es ist eigentlich das, was unsere Gesellschaft so weit gebracht hat, wie sie gekommen ist.
Genau das Gegenteil eigentlich.
Ja.
Genau, genau. Das sind ja nun, waren jetzt eben viele Bereiche aus dem Offline-Leben tatsächlich, was ja auch wichtig ist, diesen Bereich mehr oder weiter zu erschließen. Gibt es für dich oder denkst du, es gibt noch Ansatzpunkte, wie man online noch mehr erreichen kann? Ich meine, klar, ihr habt den Podcast oder vielleicht auch andere, die du da noch beobachtest, die da sehr aktiv sind, weil ja, ihr habt den Podcast, aber es gibt die GWUP, aber ja, wenn man nach bestimmten Begriffen googelt, man sieht so häufig Blogs und Seiten, die einfach Stuss verbreiten. Also dass man, vielleicht ist das jetzt auch so meine subjektive Sicht, aber man blickt immer so einem Berg von solchen Seiten entgegen und ja, ich habe immer das Gefühl, wenn man wirklich wissen will, wie es eigentlich ist, dann muss man erst suchen, bis man wirklich auf diese Infos stößt.
Ja, ich hoffe ja immer, dass es Leute gibt, die begeistert sind und mit einer eigenen Idee starten. Mhm. Also das ist ja so, die GWUP ist so wie so eine Spinne im Netz und die versucht, die Fäden zusammenzuhalten, wenn man es denn mal so formulieren möchte. Macht einmal im Jahr die Konferenz, macht sehr viel Pressearbeit bundesweit. Aber ich habe so den Eindruck, es könnte durchaus noch einen anderen skeptischen Podcast geben. Das, so, zum Beispiel, eine zweite Sendung. Oder es könnte viel mehr skeptische Blogs noch geben, die schreiben. Das Problem ist, dass wir das natürlich nicht alles machen können.
Nee, klar. Ja.
Aber es wäre natürlich schön, wenn andere Leute sagen, ich fange jetzt auch an, in dem Bereich tätig zu werden. Und es gibt das ja. Also es gibt den Jörg Lorenz, der sich bei den Chemtrails mächtig umtut, der das Chemtrail-Handbuch ja auch geschrieben hat. Es gibt viele Leute, die sich mit der Reichsbürgerbewegung beschäftigen, die jetzt auch nochmal ganz konkret an uns herangetreten sind und gesagt haben, prima, dass ihr diesen Bereich berührt und wir unterstützen euch da auch bei und fragt uns auch mal, wenn ihr jetzt an dem Nachfolgebuch, was ja auch kommen wird, arbeitet. Aber ich verstehe, was du meinst und es ist nicht genug und ich weiß auch nicht, wie man noch mehr Leute motivieren könnte, sowas zu tun. Denn einen Blog aufzusetzen und skeptisches Zeug zu verbreiten, ist ja nicht so schwierig eigentlich. Man muss es nur machen und das ist Arbeit und
vielleicht ist das auch einfach nur der Faktor Zeit, also dass sozusagen die andere Seite einfach nur einen Zeitvorsprung hat und es tut sich ja auch viel. Das darf man auch nie vergessen und ich denke, indem man drüber spricht, hilft das vielleicht auch schon, dass Leute sich das anhören und was machen.
Ich finde, dass viele junge Leute, also gut, ne, ich bin jetzt fast 40, wenn ich junge Leute sage, sage ich, meine ich jetzt so Leute so um die 20 rum oder so, Huxilla auch hören und Ideen generieren und dieses Wissen weiterbringen. Und das sind Studenten gerade oder noch Schüler zum Teil. Und da denke ich mir, na, wer weiß, vielleicht kommen die irgendwann auch nochmal dahin zu sagen, ich mache irgendwas in der Richtung. Und das wird dann so mehr. Mhm. Das ist durchaus möglich. Es ist halt nur auch einfach extrem viel Arbeit. Für Alex und mich hat sich das Leben ja auch grundsätzlich geändert, seitdem wir das tun. Das ist ja alles unser Lebensinhalt.
Fester Bestandteil sozusagen.
Ja, wir haben ja eigentlich gar keine Hobbys mehr außerdem. Das ist natürlich ein super Hobby, weil wir ganz viele tolle und abgefahrene Sachen machen können inzwischen und dürfen. Aber wir fahren halt nicht mehr Ski oder ich habe keine Modelleisenbahn im Keller stehen oder so, sondern dieses Skeptikertum ist jetzt halt letztendlich unser gesamtes Leben. Bei mir noch außerhalb des Jobs und bei Alexa, klar, die fiktionalen Romane, aber ansonsten schreibt sie jetzt auch schon wieder an Wissenschaftsbüchern. Da wird es noch einiges geben dieses Jahr. Also das ändert schon auch das Leben irgendwo, wenn man das klar, so exzessiv macht wie wir. Aber man kann es ja auch niederschwelliger machen, klar.
Okay. Du hast jetzt schon ein paar Projekte angesprochen, auf die man sich noch freuen kann von euch dieses Jahr. Gibt es noch irgendwas, was du noch ankündigen kannst, möchtest, oder waren das jetzt sozusagen die Projekte, die dieses Jahr anstehen? Vielleicht einfach komprimiert.
Ja, nochmal. Also was uns sehr, sehr freut, ist, dass das Neuschwabenland-Buch, so haben wir das ja erstmal genannt, da ist ein Crowdfunding, was noch läuft auf crowdreporter.de, durchfinanziert ist und zwar überfinanziert schon. Das finden wir super. Das heißt, wir sind jetzt schon hinter den Kulissen am Recherchieren und wollen zum einen diesen historischen Kontext von Neuschwabenland am Südpol einmal aufbereiten, vernünftig, wollen aber auch diese ganze Reichsbürgerbewegung und tatsächlich den Neue Schwabenland Stammtisch in Berlin auch nochmal beleuchten und all das, was da so dranhängt. Und das ist ein Projekt, das hat uns sehr, sehr gefreut, dass binnen 8 Tagen, das kann man einfach nochmal sagen, wir haben das durchkalkuliert und haben gesagt, wir brauchen 4.444 Euro, war dann die Summe letztendlich, um das Buch vernünftig auf den Weg zu bringen, dass wir auch mal Geld haben, zu sagen, jetzt fahren wir mal ein verlängertes Wochenende nach Berlin und gehen dann ins Staatsarchiv oder wir fahren mal zur Marine nach Kiel und dann kann man sich auch mal eine Pension leisten und übernachten, ja, oder kann auch mal Kopien machen. Das war so die Summe, die wir kalkuliert haben für Recherche oder man kauft ein Buch oder was auch immer.
Ja.
Das war nach 8 Tagen finanziert und das hat uns ziemlich Wahnsinn. Beeindruckt, dass die Summe so schnell zusammengekommen ist und das freut uns sehr und die Verantwortung, die wir dadurch haben, ist uns sehr bewusst, aber wir glauben, dass das ein gutes Buch werden wird und diesen ganzen rechtsesoterischen Einschlag und all das, was in Berlin stattfindet, nochmal gut aufbereiten können. Also das ist sicherlich eine Sache. Wer da noch eine von den schönen Prämien, die wir haben, abgreifen will, dann geht man auf die entsprechende Krautreporter-Seite. Da gibt es nämlich so einige ganz schöne Sachen.
Wir können den Link ja nachher einfach einfügen noch. Dann.
Genau, super. Und eben das Voxilla-Buch, was 2014 erscheinen wird, das ist so eine Sache, da haben Alex und ich lange drüber gesprochen, jetzt wird's konkret. Und da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drauf. Ich will das noch nicht zu sehr spoilern, aber es wird nicht ein Buch werden, wo wir nur Folgen einfach transkribieren, mehr oder weniger, und abschreiben.
Mhm.
Das wird einen ganz klaren Mehrwert haben. Also jeder Podcast-Hörer wird in dem Buch auch ganz neue Sachen finden und Sachen, die er so von uns noch nicht kennt oder gehört oder gelesen hat. Insofern freuen wir uns da sehr drauf, dass wir das machen können und sind auch sehr froh, dass wir da jetzt das Konzept für gefunden haben. Das wird hoffentlich eine schöne Angelegenheit. Und Alex und Sebastian schreiben ja zusammen gerade noch an einem Buch, was im Herbst erscheinen wird. Und da wird es, ich sag mal, um Märchen im weitesten Sinne gehen.
Okay.
Wir müssen unbedingt mal mit dem Verlag sprechen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir inzwischen teasern dürfen oder auch nicht. Aber da ist der Vertrag unterschrieben worden. Und das wird also definitiv im Herbst auch erscheinen. Und sodass also von Alex in diesem Jahr auf alle Fälle, wenn das Neue Schwabenland-Buch, wenn wir da mit der Recherche soweit sind, dass wir das alles fertig haben, schon wieder 3 neue Bücher auch erscheinen werden.
Okay, super. Also man kann festhalten, es wird nicht ruhig um euch. Ihr seid da weiter sehr aktiv.
Ja, wir haben auch für Huxley für den Podcast an der Stelle, das sage ich jetzt auch nochmal gerade wieder, ganz interessante Gesprächspartner, Interviews, die wir gerade wieder planen. Auch da geht's weiter und die Themen werden auch nicht langweilig. Und wir waren so ein bisschen im Burnout Ende des letzten Jahres, was man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Folge gemerkt hat, wo wir einfach müde waren zum Ende des Jahres und dann auch mal krank geworden sind, das ist auch mal eine Folge ausgefallen, aber wir sind im Moment gerade wieder hochmotiviert und da wird es noch einiges geben, was wir an Themen und Interviews vorhaben. Also das geht noch schön weiter.
Okay, super. Dann bleiben wir gespannt. Gibt es irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was wir vielleicht noch sagen sollten? Weil ich wäre ansonsten soweit mit meinen Fragen durch.
Dass dein Podcast demnächst wieder regelmäßig erscheinen wird, können wir noch machen.
Das hoffe ich. Also ich will es jetzt nicht versprechen, aber ich arbeite stark dran, beziehungsweise bin da auch in Kontakt mit dem Kollegen, mit Uwe. Und ja, wir haben uns noch auf kein, sage ich jetzt mal, regelmäßiges Maß geeinigt, aber wir wollen es auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig machen, das auf jeden Fall.
Zumal wir das jetzt dann ein bisschen in unserer Wertsendung erwähnen und dann seid ihr in Zugzwang. Dann wollen die Leute von euch Sachen hören.
Ja, sehr gut. Dankeschön. Ich hoffe, der Server hält das aus.
Ja, bestimmt.
Okay, super. Dann danke ich dir für die Zeit und ja, für das Gespräch.
Ich danke dir, Sebastian.
Bis demnächst. Bis dann.
Jo, tschüss.